Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist psychologische Beraterin, Hypnosetherapeutin, Autorin, Podcasterin und leidenschaftliche Tänzerin. Sie öffnet als erfolgreiche Speakerin mit ihrer authentischen und positiven Ausstrahlung buchstäblich die Herzen der Menschen. Vor 5 Jahren sah ihr Leben noch leicht anders aus. Sie hatte zwar das, was für viele Menschen tatsächlich wahres Glück bedeutet, ein eigenes Haus mit Garten, einen sicheren Job, sie war verheiratet und hatte ein gutes und sicheres Einkommen. Und doch mehrten sich die Gefühle von fehlendem Glück und Erfüllung für sie. Erst eine einjährige Reise, allein durch die USA, war ihr Ausgangspunkt für einen ganz zentralen Wandel und Neuanfang. Und das sowohl privat wie auch beruflich. Wir freuen uns, mehr über ihre Geschichte zu erfahren und sind neugierig darauf, wie sie es schafft, nicht nur für sich selbst, sondern auch von ihren Klienten und Klientinnen die ganz zentrale Frage zu beantworten: Wer bin ich eigentlich? Herzlich willkommen im T-Talk, Jessica Solar.
Hallo und herzlichen lieben Dank für diese schöne Anmoderation und überhaupt für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns sehr, liebe Jessica. Unser Podcast trägt ja den Titel Werde CEO deines Lebens. Du hast eine sehr beeindruckende Reise hinter dir. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einmal kurz erklären, was so die zentralsten Stationen, vielleicht auch die zentralsten Momente für dich auf dieser Reise waren und ja, wie sie zu deiner ganz eigenen inneren Entwicklung beigetragen haben?
Ja, sehr gerne. Meine Reise war eine sehr spannende, weil ich mein ganzes Leben lang sehr angepasst gelebt habe. Das heißt, ich habe mich vielem aus den Umständen angepasst, den Menschen, habe viel übernommen von meiner Familie, von den Werten, von meinem direkten Umfeld. Darauf gehe ich dann später noch ein, weil das betrifft uns ja alle in irgendeiner Art und Weise. Aber bei mir war das so, dass ich mich komplett verloren habe darinnen. Das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es war bei mir ein langer Prozess, wo ich eigentlich schon alles in meinem Leben erreicht habe. Das heißt, so die ganze Checkliste, die man im Normalfall hat. So, ich hatte eben ein Haus mit Garten, das hast du ja schon alles in der Anmoderation gesagt. Ich war verheiratet, ich hatte einen sicheren Job, ich hatte ein gutes Einkommen. Und dennoch habe ich aber gespürt, dass ich nicht glücklich war. Und da hat sich natürlich für mich dann die Frage gestellt, warum bin ich nicht glücklich, obwohl ich alles habe? Und da habe ich aber für mich beschlossen, herauszufinden, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, warum das so ist. Und habe mich viel mit mir persönlich auseinandergesetzt, mit meinen Werten und bin dann einfach draufgekommen, dass alles, was ich bis dahin gelebt habe, gar nicht ich war. Und auch wenn es nicht einfach war in diesem Moment, so habe ich mich entschieden, wirklich alles zurückzulassen, komplett von vorne zu beginnen und bin dann auch ein Jahr ins Ausland gegangen, in die USA, um mich bewusst abzukapseln von meinem alten Umfeld und herauszufinden, wer ich eigentlich als Person bin, ohne den Einfluss von anderen. Und da bin ich auf jeden Fall zu einem sehr spannenden Ergebnis gekommen, denn alles, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte, das war ich einfach alles nicht. Und so Sachen wie, damit man sich vielleicht etwas darunter vorstellen kann, bei mir war Sicherheit immer ein ganz großer Wert, den ich gelebt habe. Und ich dachte, es ist mein Wert. Das heißt, mein ganzes Leben war auf Sicherheit aufgebaut. Ich hatte einen sicheren Job, da hätte ich wirklich auch bis zur Pension alt werden können, weil das in der Gemeinde bei uns war. Also in einer Sozialversicherung, in einem Unternehmen, das es noch sehr viele Jahre gegeben hätte und der Job wirklich sehr sicher war. Ich hatte eben so die Vorstellung, okay, ich brauche jetzt ein Haus, einen Ehemann und die Beziehung. Das ist alles sehr stabil gewesen und bin dann aber draufgekommen, dass Sicherheit sicher in irgendeiner Art und Weise ein Wert von mir war, aber kein Kernwert, weil mein Kernwert war zum Beispiel dann Freiheit, wo ich dann eben aus diesem Grund dann selbstständig geworden bin und auf Reisen gegangen bin, irgendwo auch so diesen Drang hatte, mich auszudrücken mit der Person, die ich bin. Und das hat alles zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht gut gepasst.
Wenn du sagst, du warst unglücklich, weil du gemerkt hast, dass dein Leben eigentlich gar nicht deinen tatsächlichen Werten entsprochen hat. Würdest du grundsätzlich sagen, dass sich die Ableitung treffen lässt, ein Leben, was sich nicht grundsätzlich an unseren tiefsten und wahrlichsten Werten orientiert, führt automatisch dazu, unglücklich zu sein?
Mehr oder weniger. Ich glaube, unsere Werte sind ein Fundament. Und ich glaube sehr wohl daran, dass es viele Menschen da draußen gibt, die ihr Leben einfach vor sich hin leben, im Grunde auch merken, es stimmt irgendwas nicht, aber dann eben nicht in der Tiefe damit auseinandersetzen. Weil ich glaube sehr wohl, dass alles, was unseren Werten nicht entspricht, das macht uns auf Dauer unglücklich und frustriert.
Kannst du noch mal kurz beschreiben, weil du eben gerade eben sagtest, es geht vielleicht vielen Menschen so, dieses Spüren, was hast du gespürt, wie fühlt sich das an oder wie hat sich das damals angefühlt für dich, dass du eben nicht so glücklich warst und das dich dahin gebracht hat, dann tiefer zu gehen und nachzuschauen?
Ich glaube, bei mir war das ein Gefühl von einer inneren Leere, irgendwo einer Sinnlosigkeit. Und ich glaube, bei mir war das Beispiel eigentlich ganz gut, weil ich hatte ja alles. Das heißt, Menschen sind ja oft gerade im Aufbau und noch beschäftigt, irgendwie ihre Ziele zu erreichen. Und mein Leben war auch ziemlich getrieben von Disziplin. Das heißt, ich hatte ja damals schon mit 24 schon meine stabile Basis. Und alles eigentlich, was ich mir bis dahin aufbauen wollte, hatte ich ja mit 24 dann schon erreicht. Und da war es bei mir eindeutig, weil in dem Moment, wo ich feststellen konnte, ich habe ja alles, aber ich bin nicht glücklich, war das automatisch so der Punkt, warum ich mich damit nochmal mehr auseinandergesetzt habe, warum das so ist.
Und kannst du vielleicht mal ein bisschen Einblick geben, wie bist du zu diesen Werten gekommen, die dann deine echten Werte waren? Ja, also nicht die vermeintlichen wie Sicherheit, sondern eben Freiheit. Und was für eine Arbeit muss ich mir darunter vorstellen? Wie kamst du damals zu diesen Werten?
Ich glaube, der Schlüssel liegt in der Selbstreflexion und ich glaube, dass das einfach noch viel mehr werden darf, dass sich Menschen wirklich regelmäßig die Zeit nehmen, weil ich kann nur aus Erfahrung sagen, das geht im Alltag komplett unter. Man rennt meistens von A nach B und muss sich die ganze Zeit um die alltäglichen Dinge kümmern. Und diese Zeit für sich alleine zu nutzen, das geht halt komplett unter. Beziehungsweise viele Menschen wollen sich ja auch gar nicht so tief mit ihrem innersten Kern auseinandersetzen, weil in dem Moment, wo alles um uns herum still wird, wird in uns alles laut und das kann oft sehr unangenehm sein. Und nicht nur die schönen Dinge hervorholen, sondern eben auch gewisse Schmerzpunkte, schmerzhafte Erfahrungen, die wir einfach im Laufe unseres Lebens gemacht haben, hervorholen. Wenn man sich da in der Tiefe mehr auseinandersetzt und sich die richtigen Fragen stellt, und das waren bei mir zum Beispiel damals Fragen wie: Was ist mir wichtig? Wer bin ich jetzt gerade und wer möchte ich sein? Und vielleicht auch sich so die Frage zu stellen, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt wirklich seine Werte herausfinden kann. Aber ich finde etwas, was den Leuten oft hilft, auch in meiner Arbeit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen ganz oft wissen, was sie nicht wollen, aber die wenigsten wissen, was sie wollen. Und ich glaube, da kann es auch hilfreich sein, sich vielleicht mit den Dingen auseinanderzusetzen, die einen aufregen, vielleicht in der Gesellschaft oder im persönlichen Umfeld oder wie auch immer, und sich dazu hinterfragen, warum regt mich dieses oder jenes zum Beispiel auf oder macht mich böse, macht mich traurig, weil oft steckt auch dahinter wieder eine Verletzung von den eigenen Werten und Bedürfnissen und darüber kann man vielleicht dann auch eben seine eigenen Werte herausfinden.
Mindful Moment. Wann hast du dir zuletzt Gedanken zu deinen Werten gemacht? Werte, das sind die Leuchtsterne, die unserem Leben Orientierung und Richtung geben können, wenn wir uns unserer Kernwerte denn bewusst sind. Wie Jessica gerade erzählt hat, ist es unheimlich kraftvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Das Kennen deiner Werte kann dich dabei unterstützen, dein Leben wortwörtlich wertvoller zu gestalten und auszurichten. Zusätzlich können Werte auch als Entscheidungseinenger dienen, dir also helfen, leichter Entscheidungen zu treffen, indem du prüfst, welche der Optionen mehr deinen Werten entspricht, die du in dein Leben integrieren möchtest. Hier sind einige Fragen, die dir einen Anstoß geben können, deine eigenen Werte zu erforschen. Was ist dir im Leben wirklich wichtig? Wann hast du dich das letzte Mal wirklich erfüllt und glücklich gefühlt? Was hat zu diesem Gefühl beigetragen? Welche der Situationen oder Verhaltensweisen anderer Menschen ärgern oder frustrieren dich besonders? Was motiviert dich, morgens aufzustehen und deinen Tag zu beginnen? Welche Entscheidungen hast du in deinem Leben getroffen, die dir besonders schwer gefallen sind? Warum? Und wie hast du dich entschieden? Lass dir diese Fragen eine Inspiration sein, um deine Werte zu erforschen.
Und wie lange hat dich der Prozess gedauert? Weil ich sag mal so, ich setze mich da mal für einen Sonntagnachmittag hin und mache mir mal Gedanken mit mir selbst. Ich vermute mal, das wird nicht reichen. Ja, das ist ja ein Prozess, das ist ja eine permanente Beobachtung und Reflexion. Und hast du da andere Menschen gehabt, die dir geholfen haben, oder hast du das alles mit dir selbst ausgemacht?
Das war damals auch ein Punkt, der mich auch ganz viel Überwindung gekostet hat, weil damals hatte ich dieses Umfeld noch nicht. Das hat sich jetzt über die Jahre geändert. Wenn du dich veränderst, verändert sich auch das Umfeld. Und das ist auch mitunter der Grund, warum sich viele Menschen noch gar nicht verändern wollen, weil sie zum Beispiel eben noch gefangen sind in ihrem alten Umfeld, die Freundschaften, die Familie vielleicht nicht aufgeben wollen, wobei die Familie muss man jetzt nicht unbedingt aufgeben. Aber das war auch mein Prozess, dass sich auch dahingehend viel verändert hat. Das Umfeld hat sich verändert, weil ich mich verändert habe. Und ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man Menschen hat, die einen mitreißen. Aber manchmal kann man ja auch selbst beginnen und sich dieses Umfeld dann selbst schaffen, weil so war das dann im Endeffekt bei mir auch.
Du hast quasi dein Sicherheitsbedürfnis und diesen Wunsch nach Sicherheit als Wert charakterisiert. Und ich versuche das so mit dieser grundsätzlichen Idee von, wir haben unterschiedliche Bedürfnisebenen und Sicherheit ist quasi das Fundamentalste, was uns alle umgibt, übereinzubekommen. Gerade bei uns in Deutschland, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ausschaut, aber wir in Deutschland, uns wird nachgesagt, wir sind Versicherungsweltmeister. Das heißt, Thema Sicherheit hat hier bei uns in Deutschland auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Was ja sicherlich auch sehr, sehr hilfreich ist und ein gutes Gefühl geben kann, wenn man einfach weiß, um mich herum sind die Dinge stabil und ich kenne mich aus und ich fühle mich wohl und ich weiß, was folgt im Sinne von B, wenn ich jetzt A tue. Gleichzeitig befinden wir uns natürlich auch in so einem Zusammenspiel in einer Art von Umfeld oder Situation, wo sich auf kurz oder lang nicht viel verändern wird. Ja, das heißt, wir erleben jeden Tag mehr von dem Gleichen und naja, Leben findet aber letztendlich auch immer da statt, wo wir noch nicht waren. Das heißt, es ist ja durchaus auch hilfreich, mal über diese Grenzen der eigenen Komfortzone hinauszukommen, insbesondere dann, wenn es einem dort nicht gut geht. Wie können Menschen denn aus deiner Erfahrung heraus lernen, offener gegenüber neuen Erfahrungen zu sein, wo sie sich vielleicht auch mal, zumindest in dem ersten, zweiten oder dritten Schritt, ein blaues Auge holen werden? Das heißt, sie werden Misserfolge erleben. Sie werden merken, dass sie gewisse Hindernisse, die sie vielleicht im Vorfeld gar nicht auf dem Schirm hatten, dass sie denen auf einmal voranstehen und wissen vielleicht nicht genau, wie sie das Problem lösen sollen. Das sind ja tendenziell alles Sachen, die uns eher davor zurückschrecken lassen, überhaupt irgendeinen größeren Schritt zu machen, ja, in die Unsicherheit zu gehen. Wie können Menschen diesen ersten Schritt gehen, ohne ihr Sicherheitsbedürfnis im Vorfeld komplett ad acta legen zu müssen?
Ja, das Bedürfnis von Sicherheit, das hat ja jeder Mensch irgendwo in sich, weil das ist ja auch aufgrund von unseren Vorfahren im Prinzip so gewesen. Damals war ja Sicherheit ein ja überlebenswichtiger Modus, dass wir nach links und nach rechts geschaut haben, weil überall die Gefahren gelauert haben auf uns und dass es da einfach wichtig war, sich gut zu schützen. Aber ja, das Gefühl ist ja immer noch in uns da. Nur die Umstände, die haben sich ja komplett verändert. Das heißt, im Prinzip, so wie du gesagt hast, bei uns in Österreich ist es ja genauso. Österreich ist auch ein super sicheres Land, Sozialversicherungen und alles Mögliche. Wir sind komplett abgedeckt. Wir sind eigentlich wohlbehütet in so einem Netz. Und dennoch steckt bei uns in so vielen Köpfen drinnen so dieser Sicherheitsgedanke. Und prinzipiell, wir haben den alle. Ich hatte den ja auch, beziehungsweise habe ich ja immer noch, weil es ist oft ein Einpendeln zwischen den Extremen. Bei mir war das so, dass ich damals diesen Wert in so einem Extrem gelebt habe, der aber gar nicht zu mir gehört hat, dass ich von einem Extrem ins andere gerutscht bin, nämlich so dieses, ich mache mich jetzt komplett frei, ich werfe meine Sicherheit über Bord. Das muss aber nicht bei den anderen so extrem sein, wie es bei mir war. Beziehungsweise war das damals ja auch so extrem, weil eben meine Werte so unterschiedlich waren. Aber oft reicht das ja auch schon, kleine Dinge zu verändern. Das heißt, wenn jetzt eine Person zum Beispiel im Job unglücklich ist, heißt das nicht, dass sie sich gleich selbstständig machen muss. Das war damals aufgrund von meinen persönlichen Werten, meiner Erfahrung, meine Schritte. Aber es reicht ja oft schon, kleine Dinge zu verändern. Das heißt, was ist jetzt bei einem Menschen, der vielleicht im Unternehmen unglücklich ist? Er kann sich dann fragen, vielleicht gibt es eine Abteilung, die besser zu mir, zu meinen Stärken passt und muss jetzt nicht das ganze Unternehmen verlassen. Es sind oft diese kleinen Schritte. Aber ich glaube, auch dazu muss der Schmerzpunkt mal erreicht werden, weil Menschen handeln immer nach einer Weg von bzw. hin zu Motivation. Und bei vielen ist es eine Weg von Motivation, weil sie ja noch nicht wissen, wohin. Und da muss der Schmerzpunkt einfach groß genug sein, damit Menschen überhaupt in die Gänge kommen, etwas zu verändern. Und manchmal ist es aber so, dass dich wirklich das Leben dazu zwingt, eben diverse Lebenskrisen, wo dann Menschen sagen, ja, jetzt haben sie es verstanden, aber ich finde, so weit muss es ja gar nicht kommen. Es kann ja schon viel früher einfach damit anfangen, dass man sich wirklich regelmäßig die Zeit für sich nimmt, um sich eben mal immer wieder zu fragen, bin ich glücklich da, wo ich bin, was könnte ich verändern? Und auch so dieses, man muss nicht die Sicherheit über Bord werfen, so wie es bei mir damals war, aber es sind vielleicht einfach die kleinen Schritte, die man gehen kann und auch im Zuge der Erfahrungen, die man dadurch sammelt. Das heißt, wenn man sich einmal mal getraut hat, aus der Komfortzone rauszugehen, ins kalte Wasser zu springen, dass man dann die Erfahrung macht, okay, das war jetzt nicht so schlimm und wo kann ich dann nächstes Mal wieder so ein bisschen aus meiner Komfortzone gehen?
Super. Ich würde gerne nochmal dabei bleiben, weil ich halte das Thema einfach für super wichtig. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt, wie ich alles verlor und mich selbst fand. Muss man denn alles verlieren, bevor man sich selbst finden kann? Ich glaube, ich gerade eben gehört zu haben, nein. Trotzdem hast du angesprochen, es braucht immer irgend so einen Schmerzpunkt. Ja, und da würde ich gern hin, wie kann es gelingen, wie so ein CEO, der darf ja im Idealfall auch nicht warten, bis es irgendwo knirscht und die Marktanteile zurückgehen oder was auch immer passiert, ja, sondern eigentlich idealerweise proaktiv zu sein, ja, und die Firma immer gut aufzustellen, egal wohin der Weg geht und welche Trends da und welche Unwidrigkeiten vielleicht da kommen. Und wie können wir das gut für uns integrieren in so ein Leben, ja, dass es eben nicht im Idealfall zum Schmerz kommt, ja, sondern dass wir das, wie du gerade eben beschrieben hast, permanent eigentlich immer wieder uns selbst reflektieren.
Genau, da fängt das nämlich an, nämlich bei der Bewusstwerdung. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass der Wille, dass die Motivation von Menschen ausgeht, denn was ich ganz häufig erlebe, ist, dass ich zum Beispiel auch in den Coachings jemanden habe, der geschickt worden ist, weil der die Partnerin, die Person hergeschickt hat oder wer auch immer. Und da merke ich schon von Anfang an, wenn der Wille zur Veränderung nicht da ist, dann bringt das alles nichts. Also es muss zumindest schon von Anfang an dieses Bewusstsein da sein. Das ist auch eine Art der Prävention. Das heißt, wir können ja schon viel früher anfangen, aber die meisten sind erst dann bereit, etwas zu verändern, wenn dieser Schmerzpunkt schon erreicht ist. Ich habe das so richtig gemerkt, vor kurzem, es war auch für mich eine sehr spannende Erfahrung in meiner Praxis. Da war ein Pärchen bei mir, die wollten gleich das Erstgespräch zusammenführen, waren aber beide wegen unterschiedlicher Themen da. Es ist um eine Hypnose gegangen bei beiden und er wollte abnehmen, sie wollte zum Rauchen aufhören. Und ich habe schon im Laufe des Gespräches gemerkt, der Schmerzpunkt bei ihm ist einfach viel größer, weil es ist da wirklich auch um gesundheitliche Beeinträchtigungen gegangen. Und bei ihr war das so, ja, ich könnte zum Rauchen aufhören, aber ich muss nicht unbedingt zum Rauchen aufhören. Und mir war von Beginn an klar, obwohl beide die gleiche Information bekommen haben von mir, wer kommen wird und wer nicht. Und im Endeffekt war es dann so auch, weil er dann gleich gesagt hat, ich gebe den Leuten immer die Möglichkeit zu überlegen, sich in Ruhe Zeit zu nehmen, ob es eine Folgebuchung gibt oder nicht. Und bei ihm war das aber so, nein, er möchte jetzt etwas verändern und er möchte sich jetzt den Folgetermin ausmachen. Und bei ihr war das so, nein, sie überlegt sich's noch. Und die ist dann nicht mehr gekommen. Und es war für mich so spannend zu sehen, weil beide haben die gleiche Information von mir erhalten und die Entscheidung ist so unterschiedlich ausgefallen, weil er wirklich sich verändern wollte und bei ihr scheinbar die Vorteile doch noch größer waren als die eigentliche Veränderung.
Das heißt, du sagst, es gibt auch immer einen Grund, also nie objektiv, sondern meistens subjektiv, auch wenn nachweislich mein Lebensstil nicht der gesündeste ist, ja, aber offensichtlich hat es für mich einen Wert und wenn der hoch genug ist, dann ist der Veränderungswille einfach zu gering, um was zu verändern.
Ganz genau. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, aber oft stecken dann eben Muster dahinter, beziehungsweise Vorteile. Ja, in der Situation haben dann eben die Vorteile dran festzuhalten überwogen, anstatt dass man sagt, okay, man möchte das jetzt aufgeben. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die kann halt nur jeder für sich selbst bestimmen. Nur jeder kann für sich selbst entscheiden, ich trage jetzt die Verantwortung für mein Leben. Das kann nie von außen kommen. Das muss man wirklich selbst bestimmen.
Das ist eine gute Nachricht und gleichzeitig eine herausfordernde Nachricht, weil es kann einen keiner abnehmen, genau.
Ja, das Thema Selbstbestimmung, das zieht sich auch durch unsere Podcasts. Wir stellen immer wieder fest, sowohl in den Gesprächen, die wir führen, aber sicherlich auch in unserem privaten Leben, dass viele Menschen gerne dazu tendieren, Selbstverantwortung vielleicht eher ein bisschen stiefmütterlich zu betrachten. Und dass es immer einfacher ist, ich will gar nicht so platt sagen, die Schuld auf andere zu schieben, aber durchaus gewissen Umständen eine gewisse Schuldigkeit zuzusprechen, um sich selbst einfacher zu machen. Was passiert mit Menschen? Also wie wirkt sich das deines Erachtens nach, deiner Erfahrung nach, vielleicht auch langfristig auf das Lebensglück aus, wenn man solche Formen von mentalen Verhaltensweisen in sich kultiviert?
Das Problem ist, wenn wir immer nur die Schuld im Außen suchen, egal ob es jetzt Menschen sind oder Dinge, Umstände, nehmen wir uns selbst die Möglichkeit, die Dinge auch bewusst aktiv zu verändern. Weil das ist im Prinzip das, was ich schon seit Jahren mache, dass ich entschieden habe, ich nehme mein ganzes Leben in die Hand und habe dadurch aber auch gemerkt, es ist sehr wohl möglich und wir sind niemals, es mag jetzt hart klingen, aber wir sind niemals Opfer des Lebens. Ich meine, sicher gibt es Dinge im Leben, auf die haben wir keinerlei Einfluss, Unfälle, Lebenskrisen, die von heute auf morgen durch äußere Umstände auf uns zukommen. Aber es kommt immer darauf an, was wir mit diesen Umständen machen. Und ich glaube auch ein spannendes Beispiel, ich war ja auch immerhin lange genug selbst angestellt und wirklich auch frustriert aufgrund der Teamdynamik, weil sehr viele Menschen einfach so dieses die anderen sind schuld, in sich verinnerlicht haben. Und ich fand das auch total spannend, weil da hat auch meine persönliche Reise angefangen. Und ich habe so richtig gemerkt, ich glaube, das ist so das beste Beispiel, dass alles, was wir im Inneren in uns tragen, das wird uns im Außen gespiegelt. Und bei dieser Aussage treffe ich immer auf ganz viel Widerstand, weil Menschen meinen, das kann nicht sein, dass jetzt der unordentliche Partner etwas mit mir zu tun hat oder so. Aber ich glaube, das beste Beispiel kann ich auch aus der persönlichen Zeit von mir im Unternehmen erzählen, weil es einfach so ein gutes Beispiel ist. Ich war damals in einer Abteilung, wir hatten 30 Mitarbeiter in dieser Abteilung und ich habe mich mit 29 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen perfekt verstanden. Also es war wirklich ein super tolles Team. Und dann war eine Kollegin da, mit der habe ich gar nicht können. Und warum habe ich mit der nicht können? Weil sie, und das ist jetzt nur meine Beschreibung, so wie ich die Dinge gesehen habe, sie in meinen Augen egoistisch und kontrollsüchtig war. Hört sich jetzt nicht besonders schön beschrieben an, aber so war es damals. Und irgendwann ist das für mich so frustrierend gewesen, dass ich gesagt habe, ich wechsle die Abteilung. Und dann habe ich die Abteilung gewechselt und ähnliche Situation wieder, größeres Team gewesen, mit allen super gut verstanden und dann war wieder eine Kollegin da und mit der habe ich wieder nicht können. Und dann bin ich drauf gekommen, weil ich dann wirklich mich bewusst gefragt habe, was ist das an der Kollegin, was die andere Kollegin auch in sich hatte, womit ich scheinbar gar nicht kann mit dieser Eigenschaft. Und das war eben wieder genau das Gleiche, dieses kontrollsüchtige, egoistische, dominante. Und vielleicht, dass man auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen kann, wie es mir damals gegangen ist. Es war eine Situation, wir waren so ein Büro mit 4 Personen. Also ich hatte quasi den Tisch beim Fenster, wo genug Licht reingekommen ist. Das heißt, ich musste kein Licht anmachen bei mir auf dem Schreibtisch. Und bei ihr war das so, dass sie direkt daneben gesessen ist und bei mir aber das Licht angemacht hat. Wir hatten 2 verschiedene Lichtschalter. Das eine Licht war oben an meinem Schreibtisch und das andere bei ihr. Und sie hat das Licht bei mir angemacht, aber das Licht war so furchtbar grell, dass ich gesagt habe, es geht für mich gar nicht, weil ich kriege Kopfschmerzen von diesem Licht. Und dann hat sie gesagt, ja eben, ich auch. Und das war der Grund, warum sie gesagt hat, nein, sie kann das Licht bei sich nicht anmachen, aber hat es deswegen bei mir angemacht. Und wo ich gesagt habe, das geht halt bei mir auch nicht. Und dann habe ich aber überlegt, so wie ich damals immer war, wie kann man dafür eine Lösung finden? Wo kann ich entgegenkommen? Habe ich ihr angeboten, dass wir gerne den Platz tauschen können, weil wenn sie beim Fenster sitzt, braucht sie auch dieses Licht nicht. Aber dann hat sie gesagt, na, beim Fenster will sie nicht sitzen. Und das Licht bleibt jetzt bei mir einfach an. Also da gab es auch keine Diskussion darüber. Und also das meine ich mit egoistisch, das war halt wirklich eine Extremsituation für mich. Mit sowas bin ich halt gar nicht klargekommen. Und da beginnt es nämlich, dass ich mich dann gefragt habe, inwiefern hat das was mit mir zu tun? Und die wenigsten würden jetzt sagen, okay, wie kann eine egoistische Kollegin jetzt mit mir was zu tun haben? Also ich meine, da beginnt schon, dass viele dann eben nicht hinschauen wollen. Und ich habe mich dem Ganzen aber gestellt und habe mich dann wirklich gefragt, inwiefern hat das Ganze etwas mit mir zu tun? Weil alles, was dich trifft, betrifft dich. Das heißt, du hast diesen Anteil auch in irgendeiner Art und Weise in dir, so hart das klingen mag. Und entweder es gibt die Option, dass wir, und dann heißt es aber nicht, dass uns das automatisch spiegelt, dass wir zu einer anderen Person genauso sind, sondern manchmal ist es einfach so, dass wir in einem anderen Kontext so sind und selbst blinde Flecken haben. Oder wir sind zu uns selbst so, und das ist ein ganz häufiger Punkt. Oder aber wir wären gerne so und erlauben uns das nicht. Und dann habe ich mich gefragt, so, was von diesen Punkten trifft am ehesten zu? Und bin dann drauf gekommen, weil das eben zu einer Zeit war, wo ich komplett meine eigenen Bedürfnisse ignoriert habe, dass sie mir genau das widerspiegelt, dass ich mich selbst auch mehr ernst nehmen darf, mich selbst auch mehr durchsetzen darf im Außen. Und dann kann man nur sagen, danke für dieses Spiegelbild in diesem Moment.
Super selbstreflektiert, Wahnsinn, toll, ja.
So wichtig, sich das auch grundsätzlich für sich selbst im Hinterkopf zu behalten, was du genau gesagt hast. Was mich trifft, betrifft mich, und es sind meistens zwei Dimensionen. Entweder ich hätte das auch gerne, heißt also, ich habe zu wenig davon, deswegen triggert es mich und ich sollte mir mal überlegen, welche dieser gewissen Charaktereigenschaften, muss jetzt nicht Egoismus sein, aber einfach mal vielleicht ein bisschen stärker auf die eigenen Bedürfnisse schauen, muss ich mir selber für mich abzwacken? Oder wovon habe ich davon vielleicht ebenfalls zu viel, merke eigentlich, dass es nicht so wirklich fein ist, aber es fällt mir viel einfacher, das bei jemand anderem zu kritisieren, als mir das selbst einzugestehen. Vielen Dank für die schöne und sehr, sehr ehrliche Geschichte.
Mindful Moment. Was dich trifft, betrifft auch dich. Eine so wertvolle Idee, die Jessica da gerade geteilt hat. Einfach alles, was in deinem Leben irgendwie Ping macht bei dir, also angenehme oder auch nicht so angenehme Gefühle auslöst, ist ein Hinweis, den du für dich zur Selbstreflexion nutzen kannst. Eine einfache Regel, die ich persönlich sehr hilfreich finde, lautet: Du kannst nichts an einem anderen Menschen lieben oder hassen, was du nicht in dir selbst liebst oder ablehnst. Eine einfache Regel, die ich persönlich sehr hilfreich finde, lautet: Du kannst nichts an einem anderen Menschen lieben oder hassen, was du nicht in dir selbst liebst oder ablehnst. Wenn du also etwas in einem anderen Menschen ablehnst, ist es eine Spiegelung deiner Meinung über dich selbst. Es ist ein Aspekt, den du auch bei dir nicht magst oder eine Fähigkeit, die du vielleicht insgeheim gerne selbst hättest. Nun, was bedeutet das konkret? Du könntest ab sofort einfach alle Reibungen und Knirschereien in deinem Leben mit offenen Armen als Reflexionsboost und Klarheitsserum betrachten. Alternativ könntest du in der kommenden Woche einmal ein kleines Forschungsexperiment starten. Dazu tust du innerlich so, als wärst du Forscherin deines eigenen Geistes. Und alle Situationen, die bei dir innerlich Ping machen, betrachtest du erstmal mit dem Blick eines faszinierten Forschenden, der diese innerliche Reaktion mit genau so viel Enthusiasmus und offener Neugierde betrachtet wie einzelliges Leben auf dem Mars. Also, hol die Lupe raus und schau dir ganz granular an, was dir diese Situation über dich selbst verrät. Und eins kann ich dir dabei versprechen, es wird spannend.
Ich glaube, immer anhand von eigenen Beispielen ist das auch ganz gut, weil ansonsten glaubt man halt immer nur, okay, sicher, ich sehe auch viel im Außen, aber ich bin noch bereit, bei mir selbst hinzusehen, und ich glaube, das dürfen wir einfach alle viel mehr machen.
Ja, und vor allem die einzige Person, die wir ändern können, sind wir selbst. Ja, und wir arbeiten uns, das merke ich immer in den verschiedensten Sessions, die ich auch mache, so viel an anderen ab. Ja, und beklagen uns über deren Verhalten. Und einer der häufigsten Sprüche ist, wir sollten das doch auch für Führungskräfte mal anbieten. Heißt, die anderen sollten sich das anhören, um sich zu ändern, statt, wie du gerade eben gesagt hast, ja, welchen Anteil habe ich daran? Und den kann ich nämlich auch verändern. Und nur den.
Ja. Also das ist auch das, was ich immer wieder beobachte und auch von anderen Menschen immer höre, ja, die anderen sollen sich ändern. Aber im Endeffekt, die Wahrheit ist, wir können niemanden verändern. Und das war eben auch das, was ich ursprünglich gesagt habe, ganz am Anfang, so dieses, der Wille muss einfach von einer Person ausgehen, dass sie sich verändert. Das heißt, nur wenn jemand sagt, du sollst dich verändern und man selbst aber nicht möchte, dann wird man das auch nicht. Also im Prinzip bleibt dir eigentlich nur über, du kannst dich selbst verändern. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, deinen eigenen Frieden irgendwo zu bewahren, weil in der Situation hätte ich mich noch weiter triggern lassen können, aber da habe ich wirklich geschaut, was ist mein Anteil daran, was kann ich vielleicht in mir verändern. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall in Teams auch sehr hilfreich sein. Und das ist, glaube ich, auch genau das Thema, was ich jetzt auch viel mehr in Unternehmen hineinbringen möchte, weil ich das selbst auch extrem frustrierend gefunden habe damals, komplett anzustehen und dieses, die anderen sind immer schuld. Und ich glaube, da gehört einfach noch viel mehr Aufklärung und Bewusstseinsschaffung.
Ja. Genau, Aufklärung, Bewusstsein schaffen, sofort dabei. Und vielleicht eins, da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf das, was du eingangs gesagt hast. Du hast gespürt, dass du nicht glücklich bist. Also sie spüren. Und auf deiner Webseite hast du ja ein schönes Zitat von Goethe. Es muss von Herzen kommen, was auf das Herzen wirken soll. Das heißt, rein kognitiv ist es ja nicht getan. Ja, das heißt, ich muss ja irgendwo auch dieses Gefühl entwickeln. Und hast du einen Tipp, wie kommen wir wieder mehr in diese Emotionen, in dieses Spüren, in dieses Fühlen rein? Gerade eben auch im Unternehmenskontext, ja, wo wir doch gerne auch immer so professionell sein sollen. Ja, oder den Wert, den Emotionen und Fühlen in dem Kontext vielleicht auch haben. Kannst du dazu was sagen, bitte?
Ja, es beginnt ja alles bei der Erlaubnis. Und das ist das Problem bei uns in der Gesellschaft, dass wir schon so konditioniert worden sind, dass wir jegliche Art von Emotionen wegstecken müssen, weil das wäre unprofessionell, wenn wir jetzt unsere ganzen Emotionen da rauslassen, zum Beispiel im unternehmerischen Bereich. Beziehungsweise wir sind auch damals mit so Glaubenssätzen aufgewachsen, wie ein echter Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an und lauter solche Sachen. Und das beeinflusst dich ja auch in dem Moment, wenn du sowas hörst. Und deswegen sind wir viel zu verkopft geworden. Heißt nicht, dass wir uns komplett jetzt nur auf unsere Emotionen verlassen sollten, aber auch das darf wieder in Balance kommen. Und wie kriegen wir den Zugang wieder zu unseren Gefühlen beziehungsweise zu unserem Herzen, indem wir weg vom Kopf kommen? Und da beginnt für viele einfach schon die Herausforderung, weil wir das nie gelernt haben. Und ich glaube, im Endeffekt ist das auch ein Prozess. Also man wird jetzt nicht von heute auf morgen sagen, wenn man die ganze Zeit im Kopf war, dass man sagt, okay, ich stelle jetzt meinen Kopf komplett aus. Aber es beginnt auch da mit kleinen Schritten, indem man sich immer wieder mal sich den Moment nimmt und in sich hineinspürt. Wirklich bewusst, was denke ich gerade, wie geht es mir, was fühle ich? Und das einfach wieder viel mehr in den Tag integriert und sich immer wieder daran erinnert, dass wir ja auch immer wieder mit unseren Emotionen in Verbindung stehen dürfen.
Und bei diesem, wie geht es mir gerade eben, genauso wie bei der Antwort auf die Frage, wie geht es dir, ein Wort vermeiden, ja, das am häufigsten genannt wird, gut. Denn das ist kein emotionaler Zustand.
Genau. Und das war auch eine spannende Erfahrung, denn in den Coachings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es vielen wirklich schwerfällt, auch die eigene Gefühlslage zu beschreiben. Und dann habe ich einmal so ein Blatt ausgedruckt mit vielen verschiedenen Emotionen und bei vielen war das spannend und darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also man merkt, dass das irgendwie komplett in den Hintergrund geraten ist.
Man muss es also erstmal besprechbar machen, ja, dass ich Worte finde, damit ich diese Gefühle auch ja, in Worte fassen kann. Wie kann sonst sowas noch gehen? Kommt man da selbst hin oder ist es einfach sinnvoll, sich jemanden zu suchen, der einen auf dieser Reise begleitet, wieder mehr in diese Emotionen, in dieses Fühlen reinzukommen?
Ich glaube, das kann man so gar nicht verallgemeinern. Ich glaube, es gibt schon hilfreiche Tools, die man auch selbst bei sich üben kann. Und wie gesagt, das sind ja zum Beispiel auch so Kleinigkeiten eben, dass man sich öfters mal die Zeit für sich nimmt und mal hinein spürt, aber es gibt eben Menschen, bei denen ist der Kopf einfach so im Vordergrund und steht so im Weg, dass da auf jeden Fall wahrscheinlich auch Sinn machen würde, wenn man sich da professionelle Hilfe sucht.
Du bist ja auch als Hypnosetherapeutin aktiv und wenn ich dich richtig verstanden habe in den Talks, die ich mir angesehen habe zur Vorbereitung, dann stellst du immer wieder die zentrale Funktion des Unterbewusstseins für die Entscheidungen, die wir letztendlich treffen, aber derer wir uns teilweise gar nicht so wirklich vom Motiv her, woher rühren die, bewusst sind. In dem Zusammenhang muss ich immer an das buddhistische Bild denken von dem alten Mann, der an einem Weg sitzt und ein Mann auf dem Pferd rast an ihm vorbei und er schaut ihm nur hinterher und schreit, Reiter, wohin des Weges? Und der Reiter sagt, ich weiß es nicht, fragt das Pferd.
Ja, total spannend, weil viele glauben ja, dass sie, wenn sie jetzt bewusst eine Entscheidung aus dem Kopf treffen, dass das zu 100% eine Entscheidung aus dem Kopf ist, aber das Unterbewusstsein spielt immer eine Rolle. Wenn wir uns jetzt auch überlegen, wie viel wir im Tag automatisch machen. Also man kann sich unser Unterbewusstsein prinzipiell vorstellen wie so eine Festplatte mit allen möglichen Informationen oben. Das heißt, alles, was wir im Laufe des Lebens erleben, das ist auf dieser Festplatte gespeichert. Und vieles ist uns irgendwie gar nicht mehr so bewusst oder über vieles denken wir gar nicht mehr nach, aber es befindet sich auf dieser Festplatte. Und diese Festplatte beeinflusst uns den ganzen Tag. Und es beginnt ja schon mit Dingen wie, wir stehen auf und wir müssen uns nicht mehr überlegen, wie wir uns richtig die Zähne putzen oder wie wir in die Arbeit kommen. Das funktioniert ja alles schon automatisch, eben weil wir das Ganze einmal verinnerlicht haben. Und im Prinzip ist ja dieses System auch sehr schlau, denn wenn wir uns über alles Gedanken machen müssten, wären wir schon nach wenigen Stunden komplett erledigt und könnten den ganzen Tag nicht bewältigen, weil uns das einfach so viel Energie abverlangen würde. Aber das kann Fluch und Segen zugleich sein, denn entweder die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sind förderlich für uns und beeinflussen uns in einer guten Art und Weise oder eben aber das Gegenteil. Und Fakt ist, es beeinflusst unser Unterbewusstsein die ganze Zeit. Aber ob es jetzt die guten Dinge sind oder die schlechten, wobei ich niemals gut und schlecht sagen würde, aber vielleicht eher förderlich und weniger förderlich, all das wirkt sich dann auf unser Leben aus.
Das heißt, wenn jemand sich eben schlecht fühlt, also das sind wir wieder beim Fühlen, bei dieser Selbsterkenntnis, ja, wenn ich dann immer wieder die gleichen Handlungen tätige, bewusst oder unbewusst, und die Unbewussten sind ja meistens die gleichen, ja, dann kann ich nicht erwarten, dass sich morgen etwas ändern wird.
Absolut. Und das ist dann leider so ein Teufelskreis bei vielen. Denn ich glaube, das Konstrukt ist den meisten ja bekannt, dass so Gedanken die Gefühle beeinflussen unsere Handlungen. Und wenn du diesen Teufelskreis durchbrechen musst, du musst halt irgendwo anfangen. Aber du kannst dich nicht wundern darüber, dass es am nächsten Tag dann genauso aussehen wird, wenn du nichts daran änderst.
Wie sieht aus Sicht von einer Expertin im Bereich Hypnosetherapie der Ansatz aus, um sich wirklich auf grundlegend identitärer Ebene zu verändern? Also das heißt wirklich an vielleicht seit Jahrzehnten im Unterbewusstsein verankerten Glaubenssätzen anzusetzen und da gegebenenfalls eine Modifikation vorzunehmen.
Da sind wir wieder bei der Motivation dahinter, weil viele wollen das einfach nicht. Beziehungsweise ich sehe bei vielen Menschen, dass sie nicht bereit sind, gewisse Dinge aufzugeben, weil eben da kommen wir wieder zur Identität. Im Endeffekt beeinflusst das ja unsere ganze Identität. Die Dinge, an die wir glauben, die wir tun, das sind wir. Und wenn wir jetzt aber draufkommen, und das war dann wahrscheinlich ja bei mir auch der Fall, dass ich draufgekommen bin, das bin ich alles gar nicht, dann kann das auch ganz schön beängstigend sein, weil wenn ich das alles nicht bin, wer bin ich dann sonst? Und das kann auch zu einer Krise führen, wie es bei mir damals war. Und ich glaube, deswegen halt noch viele bewusst an Dingen fest und wollen diese nicht verändern. Man kann sich aber trotzdem fragen, ohne dass man jetzt von heute auf morgen, wie gesagt, alles komplett verändern muss, aber was ist förderlich für mein Leben und was nicht? Und oft, wenn wir dann schauen, zum Beispiel die Dinge, die sich immer und immer wieder in unserem Leben wiederholen. Möchten wir das so? Macht das uns glücklich? Dann ist es ja okay. Macht das uns nicht glücklich? Dann können wir uns die Frage stellen, was können wir daran verändern?
Wenn wir davon ausgehen, wie du sagtest, dass es letztendlich unsere grundlegendsten Konditionierungen sind, die über unser Denken und Fühlen bestimmen und dass das wiederum Ausgangspunkt für gewisse Handlungen ist, die dann wiederum zu gewissen Resultaten führen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, wir müssen eigentlich auf der grundlegendsten, auf der fundamentalsten Ebene ansetzen, wenn es darum geht, eine Veränderung zu bewirken. Wie kannst du das beschreiben, wie so ein Prozess aussehen würde aus Sicht einer Hypnosetherapeutin?
Also wir können ja überall ansetzen. Wir können bei den Gedanken ansetzen, wir können auch bewusst Gefühle verändern, denn auch das ist möglich. Angenommen, wir wollen uns glücklich fühlen. In welchem Moment hat man sich glücklich gefühlt? Also es hängt ja wirklich alles direkt zusammen. Das heißt, man kann ja irgendwo mal anfangen, genauso wie bei der Handlung. Sicher ist das Einfachste, was man machen kann, wobei einfach ist einmal gar nichts, aber in der Hypnose fangen wir oft auch mit den Gedanken an, dass wir zum Beispiel einen Glaubenssatz aufdecken, den wir davor hatten, wo eine Person feststellt, sie erlebt immer wieder das und das. Also irgendwo steckt dann ein Glaubenssatz und den haben wir aufgedeckt. Und den kann man dann in der Hypnose deswegen verändern, weil Hypnose im Prinzip ein gutes Tool ist, um den Kopf auszuschalten, das Bewusstsein so ein wenig in den Hintergrund geraten zu lassen und das Unterbewusstsein hochkommen zu lassen, kann man sich mehr oder weniger so vorstellen, dass in dem Moment, wo der Kopf still wird, wo wir uns immer mehr entspannen, das ganze System herunterfährt, haben wir einen besseren Zugriff auf unser Unterbewusstsein. Und das ist so diese Festplatte, wo eben alle diese Glaubenssätze und so weiter oben sind. Und da können wir eben bewusst, also ich bewusst beim Klienten, bei der Klientin, den Glaubenssatz so verändern, dass es sich positiv aufs Leben auswirkt.
Mindful Moment. Dein Leben wird maßgeblich von deinem Unterbewusstsein gesteuert, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Wir meinen zwar oft, bewusste Entscheidungen zu treffen, doch was da auf unserer Festplatte bereits vorgespeichert ist an Glaubenssätzen und Erfahrungen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf uns. Es ist nämlich ungefähr so: Dein Bewusstsein kann etwa 60 Bits pro Sekunde verarbeiten. Das Unterbewusstsein schafft in der gleichen Zeit 11,2 Millionen Bits, also geschmeidige 200.000 Mal mehr. Das ist quasi so, als würde eine Fliege auf einem Elefanten sitzen. Was meinst du, wer angibt, in welche Richtung es geht? Ganz genau, nicht die Fliege. Deswegen ist es echt ziemlich sinnvoll, hier im Keller nach altem Gerümpel und Blockaden suchen zu gehen. Und dafür brauchst du noch nicht mal eine Taschenlampe. Du kannst ganz einfach deine eigene Vita und deinen jetzigen Alltag betrachten mit den Fragen: Welche Gefühle begegnen mir immer und immer wieder? Welche Situationen scheinen sich zu wiederholen? Was für Typen von Menschen begegne ich irgendwie immer wieder? Diese Hinweise aus deinem Leben können ein echt starker Ansatzpunkt sein, um herauszufinden, was dich so unbewusst steuert. Und ein Vorsichtshinweis am Rande sei erlaubt. Es ist einfacher, direkt mit dem Elefanten zu arbeiten, als der Fliege mehr Willenskraft zu verabreichen. Will sagen, Blockaden im Unterbewusstsein sind über das Bewusstsein zwar lösbar, aber es ist sehr kraft- und zeitaufwendig. Effektiver ist die direkte Arbeit im Unterbewusstsein mit Methoden, die genau dort ansetzen. Derer gibt es viele, zum Beispiel die Hypnose, mit der Jessica arbeitet, aber auch NLP, EMDR, Somatic Experiencing und viele andere Ansätze, die hier hilfreich sein können für dich und deine Arbeit in deinem Unterbewusstsein.
Es gibt ja neben dem Geist und der Seele oder das Herz, was wir gerade eben besprochen hatten, die Gefühle, noch den Körper. Du bist der leidenschaftliche Tänzerin. Hilft dir das irgendwie oder hat dir das geholfen bei dieser Arbeit, da auch nochmal mit eben diesen beiden geistigen, seelischen Ebene anders in Kontakt zu kommen?
Sehr. Und ich glaube, beim Tanzen bin ich so sehr in diesem Moment, wie ich sonst weniger schaffe, eben auch, weil bei mir sich immer wieder mein Kopf natürlich einschaltet. Und das Tanzen hilft mir insofern eben, um meinen Kopf ruhig zu bekommen und voll und ganz im Körper präsent zu sein. Und ich habe mir erst letztes Mal so Gedanken darüber gemacht, dass Tanzen für mich ein unglaublich tolles Werkzeug für mich selbst, für mein eigenes Leben ist. Einfach, weil es mir so viel die Möglichkeit gibt von Selbstausdruck und auch um Emotionen zum Beispiel zu verarbeiten. Deswegen finde ich auch die Arbeit mit dem Körper sehr hilfreich. Also gerade für Menschen, die offen sind zum Tanzen, kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen.
Was tanzt du, wenn ich fragen darf?
Ich habe alles Mögliche in meinem Leben schon ausprobiert, aber so die letzten Jahre bin ich bei Salsa und Bachata hängen geblieben. Also so bei dem, ja.
Ja, cool.
Ich fand das extrem spannend, was du gerade mit dem Tanzen gesagt hast und mit dem, dass du in den Momenten so wirklich bei dir bist, hat mich erinnert an eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2013 und die lautet: A wandering mind is an unhappy mind. Letztendlich ist die Kernaussage die, dass wir uns 47% des Tages quasi in einer Art Dämmerschlaf befinden. Das heißt, wir sind nie wirklich präsent, denken an gestern oder an morgen. Und dass die Momente, in denen sich die Menschen am glücklichsten gefühlt haben, die beim Sport oder im Fitnessstudio oder eben beim Tanzen waren, wenn sie in tiefen Diskussionen mit Freunden letztlich waren oder in beispielsweise Intimitäten verstrickt waren. Also immer in den Momenten, wo dein Kopf einfach ausgeschaltet ist, wo du im Moment bist. Das war sehr, sehr schön, dass du das gerade nochmal so beschrieben hast.
Ja, absolut. Und das kann ja bei vielen anderen auch etwas ganz anderes sein. Also bei mir ist es das Tanzen, was mir so viel Freude macht. Also gerade kreative Arbeit ist, glaube ich, ein unglaublich tolles Tool, was man verwenden kann. Also ob es eben bei jemand anderem vielleicht etwas zu malen ist oder wie auch immer. Oder eben so die körperliche Aktivitäten auch. Also alles, was dich mehr wieder in deinen Körper bringt, bringt dich auch automatisch wieder mehr ins Hier und Jetzt.
Ja, das ist wieder das körperliche Spüren, ist ja auch ein entsprechendes Gefühl und ein Spüren. Genau. Nutzt du das Tanzen auch für deine Arbeit dann mit deinen Klientinnen?
Wenn sie offen sind, ja, aber nicht alle, die zu mir kommen wollen, tanzen.
Ich stelle mir das gerade eben vor, wie du mit deinen Klientinnen Salsa tanzt. Cool. Du hast, glaube ich, an anderer Stelle davon gesprochen, dass nichts in unserem Leben aus reinem Zufall passiert, so zufallen, sondern es fällt dir zu, weil es fällig ist. Und dieses Selbstwirksamkeitsthema, also ich kann etwas verändern, ich muss etwas selbst verändern, damit etwas anderes passiert. Kannst du noch beschreiben, wie du deinen Klientinnen hilfst und was Menschen noch machen können, eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen oder selbst zu bestimmen, dass ihnen etwas zufällt?
Ja, ich glaube, es ist immer leichter, die Verantwortung abzugeben. Also für mich die absolut spannendste Erfahrung war auch eine, die ich auf persönlicher Ebene machen durfte, weil ich da erst richtig verstanden habe, wie sehr uns die Vergangenheit prägt. Und das war bei mir der Moment, als ich damals aus dem Ausland zurückgekommen bin. Da bin ich früher als geplant zurückgekommen, weil das war der Beginn von Corona. Das heißt, es war alles sehr unsicher. Ich habe nicht gewusst, soll ich dort bleiben, soll ich lieber wieder zurückkommen nach Österreich. Habe mich dann entschieden, wieder zurückzukommen. Und bin dann aber hier im ersten Moment vor dem Nichts gestanden, weil ich habe gerade alles hier aufgegeben. Und bin dann in der Anfangsphase, weil ich eben nicht gewusst habe, was ich machen soll, zu meinen Eltern zurückgezogen. Und das war rückblickend gesehen Fluch und Segen zugleich. Denn es war auf jeden Fall für mich gefühlt ein Rückschlag, denn ich bin damals schon mit 18 von zu Hause ausgezogen und mit, wie alt war ich da damals, 27, 28, dann wieder zu Hause eingezogen. Also es war definitiv für mich gefühlt ein Rückschlag, aber die Erfahrung selbst war eine unglaublich spannende, die ich machen durfte, weil im Normalfall, wenn man von zu Hause auszieht, hat man so dieses Bewusstsein noch nicht. Das hatte ich dann über die Jahre und bin dann nochmal zu Hause eingezogen und habe da gemerkt, wie sehr uns unser Umfeld beeinflusst. Also ich habe auf einmal Dinge gesehen, die ich fast schon erschreckend gefunden habe, auch in Bezug zum Beispiel, wie die Beziehung zwischen meinen Eltern aussieht und wie ich das eins zu eins für mich übernommen habe, damals in meiner Beziehung. Mir das aber gar nicht bewusst war, weil über sowas macht man sich ja im Normalfall nicht so viele Gedanken. Aber das war für mich auf jeden Fall noch eine sehr spannende Erfahrung, um zu sehen, wie sehr uns die Vergangenheit dahingegen prägt und dass wirklich nichts aus Zufall passiert. Das heißt, ich habe auch nicht aus Zufall diesen Mann damals in mein Leben gezogen, der genauso war im Endeffekt wie mein Papa. Weil oft ist es ja eben so, dass wir uns entweder die gleichen Menschen suchen, also die unseren Elternteilen extrem ähnlich sind, oder aber das komplette Gegenteil, weil wir uns in irgendeiner Art und Weise davon abkapseln wollen. Aber das in so einer Art und Weise zu erleben, das war für mich total spannend und auch ganz gut eben zu erklären, dass nichts aus reinem Zufall passiert.
Wahnsinn. Also man liest es ja immer oder man hört es, Eltern, Umfeld haben großen Einfluss, aber das nochmal jetzt so ein kleines Experiment an dir selbst, ja, nach knapp 10 Jahren wieder dann zu Hause einzuziehen, wie du die Sachen plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, ja, sowas zu sehen. Spannend. Ich bin ja total beeindruckt von dieser Reise. Ich meine, mit sehr jungen Jahren bist du ja da losgezogen. Was würdest du sagen, Stand heute? Ich meine, du bist jetzt selbstständig, Unternehmerin, damit bist du quasi qua Funktion CEO deines zumindest unternehmerischen Lebens. Aber bist du so jetzt CEO deines Lebens, also so ganzheitlich in dem Kontext, wie wir es hier beschreiben?
Definitiv, ja. Weil ich aber eben gelernt habe, dass nichts dem Zufall entspricht, also dass alles wirklich Ursache und Wirkung hat in irgendeiner Art und Weise, auch wenn wir uns über vieles gar nicht bewusst sind. Aber ich für mich entschlossen habe, für mein Leben selbstständig in die Hand zu nehmen und es genau so zu gestalten, wie ich es möchte. Denn auch auf meiner Reise bin ich sehr vielen Menschen begegnet und oft ist man sich selbst einfach im Weg, dass man sagt, okay, man kann gewisse Dinge in seinem Leben nicht erzielen, weil es klappt ja bei den anderen, aber warum sollte es bei mir klappen? Ich habe so viele inspirierende Menschen und Geschichten getroffen auf meinem Weg, dass ich mittlerweile überzeugt bin, dass nichts unmöglich ist und was für andere klappt, die vielleicht damals nicht die Gegebenheiten hatten, da aber trotzdem etwas daraus gezaubert haben oder sich Sachen entwickelt haben, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt unvorstellbar waren. Wenn das für andere klappt, warum sollte es nicht für mich klappen? Und ich glaube, das kann ich auch nur jedem so in der Art und Weise auch auf jeden Fall auf den eigenen Weg mitgeben.
Ja, vielen Dank nochmal für die schöne Zusammenfassung von Ursache und Wirkung, Jessica. Was sind deine Pläne für die kommenden 5 Jahre? Was können wir noch von dir erwarten? Was werden wir noch sehen?
Ich habe immer eine Vision vor Augen, aber ich habe aufgehört, mir Pläne für die nächsten Jahre zu machen, immer nur so schrittweise, also so die eine große Vision und schrittweise die Pläne, weil ich einfach aufgrund von meiner persönlichen Geschichte der Meinung bin, dass wir nicht alles in unserem Leben planen können. Und so war es dann definitiv auch bei mir, dass die Pläne, die ich geschmiedet habe, dann komplett irgendwie in die andere Richtung gegangen sind. Und das finde ich auch ist das Spannende irgendwo im Leben. Aber so meine große Vision ist auf jeden Fall, weil ich mich auch in letzter Zeit viel mit meinem Warum hinterfragt habe. Mein Warum ist, dass ich mehr Menschen noch erreichen kann mit meiner Message, die ich habe, mit meiner persönlichen Geschichte vielleicht auch, aber vor allem so dieses, wir selbst sind für uns, für unser Leben verantwortlich und das wäre mir auch wirklich wichtig, diese Botschaft noch weiterhin zu verbreiten und dahingehend einfach zu wachsen. Ansonsten bin ich aber eigentlich ganz glücklich, so wie es jetzt ist. Aber wie gesagt, es darf einfach noch mehr werden, noch mehr Reichweite, noch mehr Menschen, die ich damit erreichen kann.
Wunderschön und vielleicht auch ein schönes Stichwort. Wo können die Menschen denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Ich glaube, so der einfachste Weg ist da wahrscheinlich direkt auf meiner Homepage, weil auch da die ganzen Social-Media-Plattformen und alles Mögliche verlinkt ist. Auch das Buch am besten unter www.jessicasola.com. Da kann man alles erfahren.
Genau, und letztendlich ist ja auch dieser Podcast dazu geeignet, diese Nachricht in die Welt zu bringen. Ich finde es eine sehr inspirierende, sehr mitnehmende Nachricht, ja, eine sehr positive, was alles möglich ist, ja, was du gezeigt hast, auch wenn man jetzt jemand nicht komplett sein gesamtes Leben umkrempeln muss, aber zu zeigen, zu demonstrieren und vorzuleben, welche Möglichkeiten es da gibt und dass man nichts dem Zufall überlassen muss, ja, und dieses Plädoyer für mehr Bewusstsein, ich finde das wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, liebe Jessica.
Sehr, sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte und meine Message eben verteilen durfte.
Vielen Dank.
Wow, was für eine beeindruckende Sendung und vor allem was für eine beeindruckende Reise, die Jessica hier hinter sich hat und geschildert hat und uns damit quasi mit auf ihre persönliche Reise genommen hat. Für mich prägend war, also natürlich mit 24 einmal sein komplettes Leben zu hinterfragen und neu anzufangen, dazu gehört schon wahnsinnig viel Mut und auch ihre Aussage, dass eben sie sich im Außen verloren gefühlt hat und so eine Sinnlosigkeit gespürt hat und es wirklich eben gespürt hat und was sie da gespürt hat und dann diese Suche nach Glück, dass sie beschrieben hat, dass wie so ein magischer Stern sie angezogen hat. Ich fand diese Reise einfach wunderschön. Und ein Satz noch, diese Stille im Außen, dann wird es innen laut. Das kann auch mal unangenehm werden. Aber sie hat es ausgehalten, sie hat es durchgehalten und wie ich finde, auf eine beeindruckende Art und Weise. Das war so meine Kurzzusammenfassung.
Ja, diese Reise nach innen und die Prägnanz von Werten, das fand ich auch nochmal sehr spannend. Die Art und Weise, wie Werte sich darauf auswirken, wie wir unser Leben empfinden und dass es manchmal einfach diese innere Stimme sein kann, die uns vielleicht auch einen Hinweis darauf gibt, dass gewisse Formen unseres Lebens oder Ausprägungen nicht unseren eigentlichen Werten entsprechen. Dann aber eben auch nochmal diese Einladung, durchaus nochmal nach innen zu schauen und auch nochmal zu reflektieren, woher stammen die Werte, mit welchen Gefühlen sind die verbunden und auch dieser Weg vom Verstand vielleicht ein bisschen stärker ins Herz, einfach mal zu schauen, wie genau sind denn meine Gefühle so in der tieferen Auflösung, ich da wirklich mal intensiver hinhöre und hinschaue, was kann ich denn daraus auch vielleicht für mich ableiten und was erkenne ich vielleicht auch, wo ich bei mir selbst anfangen kann, was ja auch durchaus in den Vordergrund gestellt hat, dass es so wichtig ist, bei einem selbst anzufangen und nicht darauf zu hoffen, dass sich andere Menschen verändern. Und dann vielleicht noch relativ belustigend fand ich auch diese Form des Wiederholungszwangs, dass Männer dazu tendieren, ihre Mutter oder das Gegenteil zu heiraten oder Frauen ihren Vater oder das Gegenteil. Genau, das waren so meine Key Takeaways.
Ja, genau, spannend. Und an unsere Zuhörerinnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, folgt uns und empfehlt uns gerne weiter. In 2 Wochen kommen wir dann mit der nächsten Folge und bis dahin passt auf euch auf und alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.